Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In Berlin, Paris und Athen wird der Komponist Yannis Xenakis rund um seinen heutigen 100. Geburtstag mit Konzerten gefeiert. Auch wir haben an diesem Wochenende in unserem Programm an verschiedenen Stellen sein musikalisches Werk thematisiert. Jetzt in Fazit wollen wir uns auf den Architekten Xenakis konzentrieren. Denn das Entwerfen von Räumen, Konstruktionen und Strukturen, das war ja eigentlich sein erster Beruf. In den 1950er Jahren war er Assistent von Le Corbusier. Elisabeth Sikiarivi ist Architektin, Professorin und Gründerin von Hybrid Space Lab. Das ist so ein Think Tank für Architektur, Urbanismus, Design und digitale Kultur. Sie hat sich intensiv mit der Architektur von Yannis Xenakis befasst und wir wollen darüber sprechen, welche Bedeutung seine frühen Entwürfe für die heutige, für die zeitgenössische Architektur haben. Guten Abend, Frau Sikiarivi.
Guten Abend.
Sie haben Yannis Xenakis in den 90er Jahren ja noch persönlich kennengelernt. Wie kam das? Warum haben Sie sich für seine Entwürfe und für sein Denken interessiert?
Also ich fand es immer spannend. 1994, Xenakis war eingeladen an der Akademie der Künste in Berlin für einen Dirigentenworkshop. Damals war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Berlin. Und da bin ich zu Xenakis in Paris gegangen und habe probiert, ihn zu überzeugen, einen Vortrag über seine architektonische Arbeit in Berlin zu halten. Aber er hatte dafür keine Zeit, gab mir Bücher und sagte mir, ich sollte den Vortrag halten und er würde dann die Fragen beantworten. Und so ist es auch gelaufen. Er hat mich anschließend eingeladen, wenn ich wieder in Paris bin, ihn wieder zu besuchen, was ich auch gemacht habe. Und er hat mir dabei mehrere Bananenkisten gegeben, voll mit Zeichnungen, Kopien, Fotos, Texte zu seiner architektonischen Arbeit, alles durcheinander.
Okay, er hatte großes Vertrauen zu Ihnen.
Ja, ich sollte dies mitnehmen, Kopien machen und wieder zurückbringen. Und ich habe es auch echt zurückgebracht. Und danach habe ich einige Interviews mit Xenakis geführt, um überhaupt dieses Material zu verstehen. Mhm. Ja, und somit ist die Arbeit entstanden.
Vielleicht geben Sie uns noch die wichtigsten biografischen Stichworte zu Xenakis mit auf den Weg. Heute, vor 100 Jahren, geboren als Sohn griechischer Eltern.
Ja, der hat Bauingenieurwesen in Athen studiert und er kämpfte als junger Mann gegen die deutsche Besatzung im Rahmen der linken Widerstandsbewegungen und anschließend im linken Flügel im griechischen Bürgerkrieg und wurde dabei sehr schwer verletzt, konnte fliehen mit gefälschten Papieren. Das war 1947 und er konnte im Büro von Le Corbusier unterkommen. Für Le Corbusier war es egal, dass er keine Papiere hatte. Le Corbusier selber hatte auch kein Architekturdiplom. Und er hat angefangen erstmal als Bauingenieur und er hat sich langsam Richtung Architektur eingearbeitet.
Er hat dann zwei Bauten realisiert, die in die Architekturgeschichte eingegangen sind. Das Dominikanerkloster Sainte-Marie de la Tourette und gemeinsam mit Corbusier den Philips-Pavillon für die Brüsseler Weltausstellung 1958. Was ist das Besondere an diesen Entwürfen?
Was ganz spezifisch in dem entwerferischen Beitrag von Yannis Xenakis war, sein Interesse an das Licht. Also er konzipierte Elemente, die Licht einfangen, leiten, verwandeln. Zum Beispiel für dieses Kloster La Tourette hat er so eine rhythmisch gegliederte Fassade, die das natürliche Licht in das Gebäude bringt, auch mit dem Schatten, der dazu gehört. Später hat er selber, also Xenakis selber, auch Lichtinszenierungen gemacht, Klang- und Lichtinszenierungen, Polytop. Einige hat er dafür gemacht, in Montreal, in Japan, Osaka, in Paris, in Persepolis auch und in Mykines in Griechenland. Und auch den Diatop, das war eine Kombination von Klang- und Lichtinszenierungen, in einer eigens von ihm selber, also von Xenakis selber, entworfenen Zeltkonstruktion, so ein mobiler Pavillon, der in Paris und dann in Bonn gezeigt wurde. Mhm. Und weil Sie Philips Pavillon genannt haben, ist auch sein Interesse ja an volumetrischen Formen, also eine dreidimensionale Form. Mhm. Also Philips Pavillon ist typisch dafür, der besteht aus Betonschalen, die doppelt gekrümmt sind, also richtig dreidimensional, also nicht in einem Raster unterzubringen. Ne? Mhm. Der Philips-Pavillon war für die 1958er Brüsseler Weltausstellung und das war eigentlich gedacht als ein Gefäß für ein elektronisches Gedicht, Poème électronique, der aus so einem visuellen Teil bestand, der Le Corbusier konzipiert hat und dann von einem verräumliches Musikstück von Edgar Varese. Es ist interessant zu sehen, dass der architektonische Diskurs sehr, sehr lange große Mühe hatte mit diesem Philips-Pavillon. Und sicherlich ein Grund ist, dass es ja ein Gebäude ist mit Licht und Ton, also eine Art von hybriden Raum. Das passte nicht, sagen wir, in den Kanon der Architektur. Und da sieht man auch die Co-Autorenschaft von Xenakis und Le Corbusier, wobei Le Corbusier das nicht akzeptieren wollte. Die haben sich dafür gestritten und
er hat ihn dann rausgeschmissen. Er wollte auch keinen Konkurrenten, glaube ich.
Genau, er wollte immer als Einziger dastehen, obwohl ein Architekturbüro, da sind ganz viele Menschen.
Was Sie mit dem doppelt gekrümmten sagen, ist vielleicht ein bisschen schwer sich vorzustellen, weil wir jetzt kein Bild davon haben. Aber wenn ich das beschreiben würde, jetzt im Unterschied zu dem, womit man Corbusier sonst assoziiert, dann sind das eben keine geometrisch rechtwinklig geordneten oder quadratischen Elemente, Linien, sondern das ist auch wie so ein Zelt, in dem bestimmte Elemente einfach nach oben streben.
Ja, das ist genau, wie Sie das beschrieben haben, so wie ein Zelt, wobei dieses Zelt nicht aus Flächen, aus ebenen Flächen besteht, sondern aus doppelt gekrümmten Flächen.
Mhm. Und wenn Sie sagen, das sind hybride Räume, dann ist das vielleicht auch das Stichwort dafür, warum sich die zeitgenössischen ArchitektInnen für solche Entwürfe heute interessieren. War Xenakis so eine Art Pionier für das, was heute angesagt und auch gefragt ist?
Ja, sicherlich. Diese Licht-Klang-Raum-Architekturen sind Pionierleistungen für die Weiterentwicklung von Architektur heute, für diese hybride Räume, die mehrere Dimensionen, auch Licht und Ton und so weiter, zusammen berücksichtigen. Noch ein anderer Grund, warum er eigentlich als eine Referenzperson gesehen werden kann, ist, dass heute mit Hilfe von Digitalisierung die zeitgenössische Architektur komplexere und dynamische Formationen integrieren kann. Also man kann die zeichnen, man kann die kontrollieren, man kann die sogar bauen. Ne?
Und er hat einen speziellen Computer selbst gebaut. Ne?
Und ganz interessant bei dem Computer ist, dass dieser Computer als Schnittstelle so eine Reisschiene hatte, die architektonische Reisschiene. Also im Prinzip ein Instrument, was er die Architektur kannte. Und auch was ganz interessant ist, ist, dass diese Computer visuelle Informationen, also Grafiken, direkt in Ton übersetzte. Und ich glaube, das ist sehr spezifisch für Xenakis.
Wir haben jetzt gar nicht gesprochen über den Zusammenhang seiner Architektur oder seines architektonischen Denkens und seines musikalischen Denkens. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber können Sie das kurz auf den Punkt bringen, welche Verbindung es da gab von der Architektur zur Musik? Denn er hat sich ja dann irgendwann gegen die Architektur und für die Musik entschieden.
Es geht um die Übertragung von Strukturen von einem Medium in das andere, dass er Musik objekthaft als eine Gesamtstruktur denkt und in der Architektur, sagen wir, so eine musikalische Haltung einbringt und dass er dieselben Strukturen in Architektur und in Musik materialisiert.
Am 100. Geburtstag von Yannis Xenakis hat die Architektin Elisabeth Sikiaridi vom Hybrid Space Lab an den Pionier der hybriden Räume erinnert, Yannis Xenakis. Ihnen, Frau Sikiaridi, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank und schönen Abend.